Hallöchen, ihr Lieben. Diese Folge starte ich mal einmal aus aktuellem Anlass etwas anders. Ich habe euch vor 3 oder 4 Tagen die nachfolgende Folge aufgenommen. Und jetzt steht man hier mit einer Situation, die ich so tatsächlich auch noch nie in meinem Leben gehabt habe. Beziehungsweise, ja, viele werden jetzt sagen, ja, aber damit muss man ja jederzeit rechnen. Natürlich muss man damit jederzeit rechnen, aber man geht ja jetzt grundsätzlich immer von Guten aus und nicht davon, dass es einen jederzeit trifft. Aber wir mussten gestern Abend ganz spontan unsere C'est la vie aufladen und in die Tierklinik fahren. Das kam so, dass ich habe donnerstags immer eine Reitbeteiligung hier. Donnerstags ist ja normalerweise immer unser unterrichtsfreier Tag. Und die ist echt pfiffig drauf, trotz ihren jungen Alters. Und hat mich sofort informiert und gesagt, du, C'est la vie ist irgendwie ganz komisch drauf. Komm mal runter, guck dir das mal an. So, und dann habe ich mein Lernen unterbrochen und habe gesagt, komm, ich gehe einmal gerade ganz fix gucken. Dann habe ich die sofort gesehen. Die war nur vorm Schritt führen, klitschnass geschwitzt, war total aufgegast und gekrampft. Und man hatte immer das Gefühl, die will eigentlich ganz gerne äppeln, aber kann irgendwie nicht. War hinten auch am Zittern und knickte immer so mit der Hinterhand weg. Da habe ich sofort, ich habe immer ein richtig gutes Bauchgefühl, was sowas angeht. Da habe ich sofort gesagt, Tierarzt anrufen und fertig ist. Ja, mein Haus- und Hoftierarzt konnte aber leider nicht. Der sagte dann gleich, du, vor 1,5 Stunden schaffe ich es nicht. Nimm's mir nicht übel, aber lad auf und fahr in die Klinik, da bist du besser dran. Haben wir dann auch gemacht, dann sind wir in die erste Tierklinik. Die haben uns aber, die haben einmal rektal untersucht und haben einmal Buscopan-Novagin gespritzt. Das ist ja immer so ein entkrampfendes Mittel und einmal ein Schmerzmittel. Und nach ein paar Minuten wurde das aber nicht besser. Und dann sagte sie gleich sofort, also ich bin ganz ehrlich, wenn da wirklich irgendwo was im Argen sein sollte bezüglich Magendrehung oder sonst irgendwas, dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Dann muss das Pferd jetzt aufgeladen werden und in die Tierklinik nach Telgte. Das ist hier von uns aus ungefähr 1,5 Stunden Fahrt tatsächlich. Aber hier im Umkreis wirklich die beste und renommierteste Klinik für sowas. Und ja, dann haben wir direkt aufgeladen. Die waren so nett und haben von da aus dann direkt in der Tierklinik angerufen und sind dann dort auch direkt hingefahren. Und C'est la vie ist schon immer beim Anhängerfahren nicht so ganz einfach gewesen. Und das hatte sich aber die letzte Zeit durch diverse Turniere und Lehrgänge gelegt, da hatte sie sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber gestern war es richtig schlimm, also man hat richtig gemerkt, wie sie sich gequält hat, wie die auf dem Anhänger stand, die hat rumgebollert, rumgescharrt. Ich habe die ganze Zeit immer damit gerechnet, dass die gleich irgendwann da hinten umkippt auf dem Anhänger, also das war richtig übel. Ja, wir haben dann nach, ja, weiß nicht, ich glaube um 16:30 oder sowas fing das ganze Spektakel hier an. Ich glaube, gegen 7 waren wir dann in der Tierklinik, bis man dann so hin und her gefahren ist und alles. Und ja, da ist sie dann vor Ort auch nochmal untersucht worden. Die haben sofort Blut abgenommen, haben nochmal rektal untersucht. Dann sagte sie aber bei der rektalen Untersuchung schon, also da, wo normalerweise die Drehungen sind, da ist bei ihr definitiv keine zu spüren. Das ist schon mal gut, aber man würde auf jeden Fall eine Verdickung spüren hinten im Dickdarm. Und das wäre auf jeden Fall nicht normal. Das heißt, wenn das so ein bisschen mit Blut gefüllt ist und aufgequollen oder aufgeschwollen ist, dann hat das immer irgendwie doch was damit zu tun, dass irgendwo Blutstau ist und dem muss man irgendwie jetzt auf den Grund gehen. Und dann sagte sie, wir machen gleich auf jeden Fall noch mal einmal ganz fix einen Ultraschall und werden per Magensonde einmal auch in den Magen reingucken. Das haben wir dann auch gemacht und das war aber alles nicht so wirklich richtig aussagekräftig. Also man konnte nicht wirklich genau erkennen, ob jetzt wirklich irgendwo noch was verdreht ist oder nicht. Also keinen klaren, eindeutigen negativen Befund, aber auch keinen klaren positiven Befund. Und dann wurde mir die Frage aller Fragen gestellt, dass die Tierärztin guckte mich an und sagte, käme denn für sie im Fall der Fälle eine OP in Frage? Und dann habe ich einen kurzen Augenblick drüber nachgedacht und ich habe zeitlebens immer, seitdem ich Pferde habe, gesagt, eine Kolik-OP würde für mich nicht in Frage kommen. Einfach aus dem Grunde, weil ich immer gesagt habe, dieses Risiko einer OP, die Rekonvaleszenz danach, ne, dass das Pferd einfach ja auch mega lange Boxenruhe haben muss, dass danach antrainiert werden muss. Du weißt nie, wie verheilt ist. Und es kann ja auch mal bei einer Dickdarmdrehung ganz schnell mal passieren, dass auch ein Stück Darm abstirbt. Dann müssen die das komplett wegschneiden. Und dann hat man an dieser Stelle halt auch immer eine Engstelle, weil da ja Narbengewebe ist. Das heißt, das kann unter Umständen für ein Leben lang immer wieder zu Problemen an dieser Stelle kommen. Und die Tierärztin sagt da auch gleich sofort, Risiken sind halt auch, gerade wenn man so ein Stück Dickdarm wegschneidet, dass man dann das Problem haben kann, dass die auch nicht mehr ohne Heunetz fressen dürfen. Also die dürfen wirklich dann immer nur kleine Portionen immer wieder aus Heunetzen, ne, quasi den ganzen Tag verteilt immer wieder mümmeln, aber nicht halt aus dem Vollen essen und so. Und das wirklich ein Leben lang. Und man kann halt auch das Problem haben, das habe ich von einer Bekannten tatsächlich mal mitbekommen, dass das Pferd richtig empfindlich dann war, auch mit Sattel, mit Gurten, weil klar ist ja irgendwie auch, wenn die etwas weiter hinten schneiden, aber trotzdem ist es ja nun mal einfach auch eine Naht und man weiß selber, wenn man mal was gebrochen hatte oder wenn man irgendwo mal operiert wurde oder so, diese Nahtstellen sind halt einfach auch empfindlich. Das ist immer auch wetterbedingt, dass man sich dann auch mal schlechter fühlt und hast du nicht gesehen. Und es ist halt einfach ein riesengroßes Risiko, vor allem auch die Narkose an sich. Und das Schlimmste, was beim Pferd passieren kann, wenn die nach der Narkose aufstehen und nicht richtig stehen können und wegrutschen und sich dann ein Bein brechen. Dann ist das Schicksal ja sowieso schon besiegelt bei einem Pferd. Und das war für mich immer, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das meinem Pferd, was eigentlich ein Lauftier ist, antun möchte, so lange zwingend wirklich Boxenruhe zu haben und dem das wirklich antun muss. Ich meine, klar, heutzutage kann man das machen. Ich habe aber damals tatsächlich so die allerersten Pferde, die ich gekriegt habe, da habe ich mir nie Gedanken gemacht über eine OP-Versicherung. Die Pferde, die danach kamen, da habe ich tatsächlich dann wirklich gesagt, ich möchte definitiv eine OP-Versicherung haben. Aber das tatsächlich wirklich eher aus dem Hintergrund heraus, dass, weiß nicht, wenn mal irgendwo wirklich was richtig derbe genäht werden muss oder wenn das Pferd wirklich mal wegen einer krassen Verletzung in die Klinik muss und da dann wirklich operiert werden muss oder eine Chip-OP. Ein Chip ist eine minimale Knochenabsplitterung, die sich dann vielleicht irgendwie auch mal die wandern kann und dann auch mal auf eine Sehne oder so drücken kann. Ne, eher so im Hintergrund heraus habe ich dann gesagt, okay, jedes Pferd, was jetzt neu kommt, wird auf jeden Fall OP versichert. Aber über eine Kolik, Leute, da habe ich nie wirklich nachgedacht, weil es tatsächlich auch bei uns so ist, dass wir hier, dadurch, dass die 24/7 Heu haben, Bewegung haben, einfach das Risiko von Koliken so minimal ist. Ich weiß noch, an dem Tag, wo wir Meisterprüfung hatten und wo meine Meisterprüferin hier stand und mich gefragt hat, haben Sie Probleme mit Koliken? Und da habe ich gesagt, nein. Sagt sie, was glauben Sie, woran das liegt? Und dann habe ich gesagt, ja, weil die Pferde hier dauerhaft Heu zur Verfügung haben und viel Bewegung. Dann sagt sie, ja, genau daran wird das liegen. Und deswegen war das für mich nie wirklich spruchreif und da habe ich mir auch nie Gedanken zu gemacht. Und dann stellte sie mir aber gestern die Frage, und dadurch, dass ich ja weiß, dass ich die OP-Versicherung habe und ich mit diesem Pferd unglaublich viel erlebt habe in den letzten 3 Jahren. Ich habe die Stute ja 6-jährig bekommen, habe die selber eingeritten, ausgebildet. Ich bin tatsächlich nach meiner starken Abnahme endlich mal dazu gekommen, an mir selber auch wieder zu arbeiten und mich reiterlich weiterzuentwickeln. Und tatsächlich ist es mit Stella Wieso gewesen, dass ich mit ihr dann den Sprung gewagt habe und dann auf Turnier tatsächlich auch die ersten A-Springen gesprungen bin, was ich im Leben nie für möglich gehalten hätte. Alleine damals schon aufgrund meines Gewichtes war das einfach utopisch. Und dieses Pferd hat mir einfach so unglaublich viel Vertrauen gegeben in mich selbst und auch ins Pferd, weil ich hatte vorher meinen Paul, den ich damals jetzt auch schon, also den habe ich jetzt schon seit 18 Jahren, auch selber eingeritten, ausgebildet, aber den bin ich halt zeitlebens auch wenig geritten, wegen meines Gewichtes halt immer. Und mit dem hatte ich nie die Möglichkeit, mich springtechnisch auch so fortzubilden. Und der hat mich leider Gottes manchmal auch im Stich gelassen und ist dann auch gerne mal im Parcours öfter mal stehen geblieben und dann auch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Leuten. Und dann war das halt immer so, du wusstest nicht, springt er nicht. Und das habe ich ganz häufig auch auf andere Pferde übertragen. Und ja, bei Stella V war das halt wirklich immer so, du wusstest, wenn du sie hinreitest und ihr nur ein bisschen mit dem Schenkel unterstützt, dann springt die alles. Und das macht die auch. Die springt Wassergräben, feste Hindernisse, die zuckt da nicht mit der Wimper. Du darfst halt nur selber nicht wirklich arg zögern. Ansonsten ist die wirklich total zuverlässig. Und dann wusste ich sofort, dieses Pferd darfst du im Zweifelsfall nicht gehen lassen. Du hast diese OP-Versicherung, also nutz sie dir. Und im Zweifelsfalle ja, OP. Und auf dem Rückweg nach Hause war dann echt so dieses, dass ich gedacht habe, boah, was hast du mit diesem Pferd schon erlebt? Und manchmal, da bin ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich, also als ich meine Pferde letztes Jahr zum Großteil auch verkauft habe, da wurde ich schon von dem einen oder anderen gefragt, so, boah, du hast 20 Pferde verkauft, fiel dir das nicht schwer? Und ich habe da schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, da habe ich gesagt, boah, das fiel mir nicht schwer, weil, das klingt echt ein bisschen hart, aber das war auch einfach zu einer Zeit, ich habe so unglaublich viel hier einfach den Hof gemanagt, dass ich zu meinen Pferden an sich gar nicht so wirklich so ein persönliches Verhältnis hatte, wie jetzt zum Beispiel ein Privatpferdebesitzer zu seinem einen Pferd. Wenn du irgendwann, wir hatten in den Bestzeiten, hatte ich 30 eigene Pferde. Und wenn du hier 30 eigene Pferde hast, ja, natürlich ist das irgendwie wow. Und man denkt sich, boah, krass, boah, geil. Aber man weiß halt auch, dass jedes Pferd unglaublich viel Kosten mit sich bringen kann. Und das war für mich, als ich die letztes Jahr verkauft habe, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Einerseits natürlich ist es traurig, wenn die Pferde dich jahrelang begleitet haben, dass man sagt so, oh, komm, die müssen jetzt ausziehen und die gehen jetzt. Aber ich wusste halt auch, dass die alle ein richtig schönes Zuhause finden. Und ja, dann war aber auch immer der Hintergedanke, dass ich gedacht habe, okay, wenn die jetzt gehen, hast du aber halt auch keine Kosten mehr. Und deswegen war das immer so ein bisschen so, natürlich fiel mir der Gedanke im ersten Moment schwer, im nächsten Moment wusste ich aber halt auch, wofür ich das mache und dass es danach halt einfach ja, für mein neues Konzept einfach wichtig und gut ist. Ja, und seit der Konzeptumstellung ist es einfach auch so, dass ich endlich auch wirklich sagen kann, ich habe auch wieder deutlich mehr Bindung zu meinen Pferden und man hängt einfach, weil man ja viel mehr mit denen macht, jetzt auch wieder Korrektur, Freiarbeit, selber zum Reiten kommt, viel, viel mehr an seinen Pferden als früher. Und das ist auch eine Erfahrung, die im Nachgang wirklich auch so ein ganz kleines bisschen erschreckend ist und wo ich dann manchmal denke, wie ist das, wenn andere Leute so viele Pferde haben? Auch in diesen ganzen Reitschulbetrieben, wo richtig, richtig viele Pferde sind, die haben ja, glaube ich, auch nicht wirklich so richtig Bezug zu den Tieren. Und wie gesagt, in den letzten Jahren hatte ich dieses Problem nie, dass wirklich ein Pferd akut was hatte. Also klar, dass mal jemand irgendwie eine kleine Verletzung hat oder dass der mal so einen ganz leichten Kolikanzeichen hat und dann kommt der Tierarzt und dann spritzt der mal ein bisschen was und dann ist das nach 2 Stunden wieder erledigt. Das schon, aber dass man das so krass hat, ist irgendwie auch nochmal wieder so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, so, puh, Pferde kosten einfach Geld und es ist einfach so unglaublich schnell, wie sowas gehen kann. Und es klingt jetzt, nein, ich will jetzt nicht sagen hart, doch, es ist ein bisschen hart. Also gestern auf dem Rückweg habe ich einen kurzen Augenblick gedacht, puh, also wenn jetzt eine OP wirklich sein müsste, würde ich ja fast sogar eher die OP nehmen, als dass keine OP, weil wenn keine OP, müsste ich das Geld selber irgendwie aufbringen. Wenn OP, dann bezahlt es die Versicherung. Ich weiß, dass das jetzt total hart klingt und der eine oder andere denkt, puh, aber vielleicht könnt ihr mich ein ganz kleines bisschen verstehen, weil für mich war dieses Jahr, da bin ich wirklich ehrlich, richtig, richtig hart durch meinen Verdienstausfall in den letzten Vierteljahr von 2023 durch meinen Bruch, stand das Anfang des Jahres wirklich so ein bisschen auf der Kippe mit dem Betrieb und das hatte nichts mit irgendwelchen Einstellungen oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach aufgrund dieses verdammten Verdienstausfalls. Und das ist einfach, wenn man dann über das Jahr hin wirklich seinen Verdienstausfall zum Größteil versucht, wieder reinzuarbeiten und wirklich alles gibt für den Betrieb, damit man seinen Pferden trotzdem in einem gewissen Standard und in einem gewissen Niveau einfach aufrechterhalten kann, dann hat man manchmal eben Butze irgendwelche Rücklagen von 2.000, 3.000, 4.000 Euro, um mal eben Juste zu sagen, jo, jetzt bleibt mein Pferd mal für 5 Tage in der Klinik und dann hole ich das ab und hier ist the money und dann ist es gut. Ne? Das ist schon, also hier auf dem Hof sage ich manchmal so salopp, so ich weiß noch nicht genau, welche Niere ich verkaufe oder Prostitution kommt auch nicht in Frage. Das ist halt manchmal echt so, ja, eigentlich ist das nicht zum Lachen, aber es ist, selbstständig sein ist wirklich nicht einfach und bei den aktuellen Kosten ist es nochmal umso schwieriger und das ist der Grund gewesen, warum ich euch die aktuelle Folge aufgenommen habe und ich würde euch bitten, die Folge wirklich auch bis zum Ende anzuhören, weil es halt einfach auch nochmal, ja, so einen Blickwinkel gibt, was halt wirklich alles so für Kosten auf so einen Betrieb zukommt und dass es einfach in den Reitstundenpreisen ein Umdenken geben muss. Zurück zu C'est la vie. Also ich habe tatsächlich jetzt gerade eben endlich den ersehnten Anruf bekommen von der Tierklinik, dass sie nicht operieren mussten. Also stand heute Nacht halt auch immer auf der Kippe. Die Ärztin hat zu mir gesagt, wenn die operieren, dann melden die sich. Dementsprechend habe ich heute Nacht auch nicht geschlafen. Ich bin ständig wach geworden. Ich glaube gar nicht. Ich habe sonst mein Handy nachts ja immer auf lautlos. Und diesmal hatte ich es ja einmal auf laut. Und ich weiß nicht, was ihr nachts auf Instagram macht, aber das ist unglaublich, wie oft nachts mein Handy klingelt wegen irgendwelchen Instagram-Benachrichtigungen. Und ich bin jedes Mal, wenn mein Handy geklingelt hat, wach geworden, also gefühlt wirklich alle 20 Minuten und habe immer gedacht, jetzt klingelt's. Nein, okay, es war nur eine Benachrichtigung. Jetzt wieder, nein, es war doch nur eine Benachrichtigung. Also ich habe wirklich kaum ein Auge zugekriegt. Die Nacht war wirklich die absolute Hölle und habe den ganzen Vormittag gebangt. Aber dadurch, dass sie sich nicht gemeldet haben, wusste ich zumindest schon mal, okay, operieren mussten sie nicht. Aber dann schwang halt so der nächste Gedanke mit, okay, sie mussten nicht operieren, aber dann kostet dich das trotzdem noch eine Menge Geld. Ja, jetzt haben sie sich gerade eben gemeldet, aber so ganz Taco ist es bei ihr irgendwie immer noch nicht. Also sie ist immer noch leicht am Krampfen, aber die würden die jetzt trotzdem versuchen, ganz leicht anzufüttern und würden die aber auf jeden Fall unter Beobachtung bis Montag in der Tierklinik behalten. Leute, ich weiß nicht, was mich dieser Spaß kosten wird, aber es wird wirklich im vierstelligen Bereich sein und es ist einfach Hölle. Und das muss man sich halt auch immer im Hinterkopf behalten. Es ist, ein Pferd zu halten, ist nicht billig. Und ich finde halt einfach, wenn man als Reitschüler irgendwo ein gut ausgebildetes Pferd in einen richtig guten Stall hat, den man wirklich unterstützen möchte, dann habt einfach ein riesengroßes Verständnis dafür, dass Reitstunden das einfach kosten, was es kostet. Weil wenn ihr den Luxus genießt, auf einem Lehrpferd, auf einem guten Lehrpferd reiten zu können und euch kein eigenes Pferd erlauben könnt, dann investiert lieber in guten Unterricht oder beziehungsweise in einen adäquaten Preis für guten Unterricht und gebt da das Geld aus, bevor ihr euch ein eigenes Pferd kauft. Lasst die Kosten lieber bei irgendwelchen Stallbesitzern oder Privatpferdebesitzern. Aber ja, hört euch die Folge an und dann hoffe ich, dass ihr ein ganz klein bisschen einen anderen Blickwinkel kriegt und wir drücken weiterhin ganz, ganz fest die Daumen, dass Mausi, wie ich sie immer nenne, Montag auf jeden Fall wieder heile zu uns zurückkommen kann. So wird ein Schuh draus. So, und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lasst uns in dieser Folge mal über ein Thema reden, über das ungern gesprochen wird, was ich aber finde, was doch immer wieder angesprochen werden muss, nämlich dieses Thema, was darf eine Reitstunde kosten, beziehungsweise was darf ein Pensionsplatz kosten, beziehungsweise möchte ich euch mit dieser Folge mal einen kleinen Einblick darüber geben, was das überhaupt alles bedeutet, so eine Reitschule zu führen oder auch einen Pferdepensionsbetrieb zu führen. Und was stecken da eigentlich überhaupt alles für Kosten dahinter, die man so tagtäglich hat und mit sich rumschleppen muss. Und ja, das ist ein Thema, was ja doch irgendwie mir ein bisschen auf der Seele brennt, weil es doch immer wieder das Thema aufkommt. Ich habe ja zu Anfang des Jahres so ein bisschen mit meinem Konzept komplett neu durchgestartet und dann gab es ja einmal so einen kleinen Break-Even-Point, würde ich da jetzt sagen, so Richtung März, Mai, wo einige meiner Einsteller ausgezogen sind. Und natürlich ist es im ersten Moment so, und das kriege ich auch jetzt immer noch zu hören, dass man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, wenn jetzt 10 oder 15 Leute ausziehen und du auf einmal 350 Euro weniger pro Pferd bekommst, wie erwirtschaftest du diese Summe X anderweitig wieder rein? Diesen Gedanken haben viele. Also ich kriege jetzt immer wieder auch zu hören, so, ja, aber lohnt sich denn der Betrieb? Jetzt, wo du keine Einsteller mehr hast, rechnet sich das noch? Verdienst du genug Geld? In erster Linie geht es die Leute ja erstmal gar nichts an. Das ist ja letzten Endes mein Bier. Aber natürlich ist es ja einfach, wenn man selbstständig ist, ist man letzten Endes ein Wirtschaftsunternehmen und ein Wirtschaftsunternehmen ist auf Gewinn ausgezielt. In der Pferdebranche kann ich euch sagen, macht man aber nicht sehr viel Gewinn. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass, also mir persönlich, und ich glaube, ich spreche da für ziemlich viele Leute, die selbstständig sind. Wir machen das aus einer Leidenschaft heraus. Wir machen haben unser Hobby zum Beruf gemacht und zur Berufung gemacht. Und dieses Hobby oder dieser Leidenschaft gehen wir halt gerne nach, auch wenn wir uns manchmal selber gerne etwas dabei vergessen. Und das ist ein riesengroßer Punkt, der, glaube ich, auch immer wieder unterschätzt wird. Natürlich muss man gucken, dass man wirtschaftlich ist und natürlich muss man gucken, dass man letzten Endes unterm Strich Geld verdient. Aber ich würde behaupten, dass ganz, ganz viele Leute das nicht tun und dass viele Leute aber auch Angst davor haben, einen Schritt zu gehen, nämlich zu sagen, ich verändere jetzt was in meinem Betrieb, damit das Ganze wirtschaftlicher wird. Lasst uns doch mal einmal ganz kurz überlegen, warum haben denn die Reitschulen so einen negativen Ruf? Ja, also für mich als Reitschule zum Beispiel ist es mega schwer, ein gutes Lehrpferd zu bekommen. Und ich sage da bewusst ja auch schon immer ganz häufig nicht den Begriff Schulpferd, weil Schulpferd immer eine negative Behaftung hat. Und deswegen sage ich immer ganz gerne Lehrpferd. Und es ist mega schwer, ein gutes Lehrpferd zu bekommen, weil guckt mal im Internet, bei eBay Kleinanzeigen, bei eHorses, wo auch immer man nach Pferden guckt, überall steht ganz häufig bei, wird nicht an Schulbetriebe verkauft. So, und warum ist das so? Das kann ich euch sagen, warum das so ist. Weil in ganz vielen Reitschulen halt einfach das Pferd als Mittel zum Zweck genutzt wird. Und wie oft kommt das vor, dass, ja, ich sag mal, das Pferd um 2 Uhr fertig gemacht wird für die Reitstunde um 3 Uhr in der Reithalle. Dann hat das Pferd die erste 60 Minuten Reitstunde, dann wird es an den nächsten Reitschüler übergeben, dann hat das Pferd die nächste 60 Minuten Reitstunde und dann wird das Pferd an den wieder nächsten Reitschüler übergeben, dann hat das Pferd seine dritte letzte Reitstunde, 60 Minuten an diesem Tag. Das heißt, dieses Pferd ist, sagen wir mal, von kurz vor 3 bis um 18 Uhr in der Reithalle. Wenn du Glück hast, bist du in einem Reitbetrieb, wo ein bisschen Wert auf Abwechslung gelegt wird. Aber wenn du Pech hast, dann ist das unter anderem auch so, dass du da ja im Prinzip einfach 3 volle Stunden einfach nur auf dem Hufschlag deine Runden ziehst. Vielleicht zwischendurch nochmal einen Zirkel reitest, aber doch eher prozentual mehr in der Abteilung halt einfach hinter deinen Kumpels hinterher zockelst. Dann haben wir ja ganz häufig das Problem, dass viele Reitschulen einfach auch kein angepasstes Sattelzeug für die Pferde haben. Dann, ich habe es selber damals alles erlebt. Ich bin auch als Betreuer schon auf vielen Reiterhöfen gewesen und da erlebt man ja so die einige Geschichten. Dann hat man ganz häufig dieses, dass man, wenn man das Pferd rausholen will, schon überhaupt erstmal zusehen muss, dass man überhaupt ein passendes Halfter findet. Dann kannst du mir Glück reden, wenn die Pferde vielleicht noch eine passende Trense haben, wenn es auch ihre Trense ist, aber es kommt ja nun mal halt auch ziemlich häufig vor, dass dann gesagt wird, nimm die Trense, was weiß ich, von Blondie für Gretchen oder so, ja. Und jetzt lasst uns mal drüber nachdenken, warum ist das so? Also warum gibt es da einfach kein Umdenken? Ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor liegt daran, dass viele Leute und auch Stallbetreiber denken, der Reitsport muss bezahlbar bleiben. Und dann denke ich mir immer, muss er das wirklich? Also ja, natürlich, da wird Aufschrei gegeben ohne Ende. Man kann doch keine 30 Euro nehmen für eine Reitstunde. Aber warum kann man das nicht? Weil ich habe es früher, als ich noch ganz viel mit den Kindern Unterricht gemacht habe, am eigenen Leibe erlebt. Da wurde sich darüber beschwert, wenn die Reitstunde von 16 auf 18 Euro angehoben wurde. wenn man sich jetzt mal überlegt, das sind 2 Euro pro Reitstunde. Das sind, wenn wir 4 Reitstunden im Monat gemacht haben, 8 Euro. Das ist nicht viel Geld. Und für den Stallbetreiber ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber warum nimmt er nicht mehr Geld? Weil er Angst hat, wenn ich jetzt auf 20 oder 25 Euro erhöhe, dann springen mir Leute ab. Und das würde ja im ersten Moment erstmal einen Wegfall der Einnahme bedeuten. Und im Umkehrschluss dann ja muss man an irgendwas vielleicht sparen oder so, weil man dann halt nicht genug Geld hat für irgendein Pferd oder für die Versorgung oder sonst irgendwas. So. Und wie oft habe ich das selber gehört, dass es dann hieß, ja, also heute müssen wir nach der Reitstunde aber pünktlich los, weil Kind XY hat dann nachher noch Schwimmunterricht. Wo ich mir dann denke, ey, der hatte hier 45 Minuten Reitstunde plus vorher Pferd fertig machen plus hinterher Trockenreiten. Das heißt, er ist roundabout 90 Minuten hier gewesen, hat sich voll konzentrieren müssen auf sich, auf sein Pferd, hat vielleicht zwischendurch noch ein bisschen geschnackt mit seinen Kumpels oder mit anderen, die in der Gruppe dabei waren, vielleicht auch mit dem Reitlehrer. Wir sind ja manchmal auch Seelentröster. Und dann hat er nach diesen 90 Minuten voll geistigen und körperlichen Input noch Schwimmunterricht. Ja, natürlich. Schwimmen ist sowieso noch mal ein Thema für sich selber. Weiß ich selber, ist total schwierig, überhaupt Schwimmplätze zu kriegen. Und auch, dass die Kinder heutzutage alle nicht mehr schwimmen können, das weiß ich auch. Aber war jetzt nur ein Beispiel. Kann ja auch irgendein anderes Hobby sein. Und dann stelle ich mir halt die Frage, warum? Warum müssen die Kinder heutzutage 5 oder 6 Hobbys haben? Weil es war ja dann auch manchmal so, wenn dann wirklich mal eine Stunde irgendwie nachgeholt werden musste. Nee, also Dienstag geht nicht, da haben wir Flöten. Und Mittwoch geht auch nicht, da haben wir die und die Sache. Und Donnerstag, nee, da geht's auch nicht, weil da sind wir dann beim, was weiß ich, Football oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, ja krass. Wie viele Hobbys müssen die Kinder denn haben? Und dann ist natürlich auch klar, dass ich dann zu hören kriege, ja, aber 25 Euro oder 30 Euro für eine Reitstunde können wir uns nicht leisten. So, und ganz häufig, das kann ich euch sagen, ist es bei den Stallbetreibern auch so, dass wir uns einfach auch nicht trauen, die Preise zu erheben, weil man schon immer so ein bisschen guckt, was nehmen andere. Und das ist aber, wenn man jetzt wirtschaftlich wirklich denkt, ein völlig falsches Denken, weil ich kann ja nicht meinen Betrieb damit vergleichen, wie der Betrieb XY nebenan ist, weil der hat eine ganz andere Grundvoraussetzung vielleicht. Ja? Der hat vielleicht den Betrieb schon 40, 50, 60 Jahre länger wie wir. Der hat vielleicht einfach einen Großteil auch schon bezahlt. Der hat viel mehr Mitarbeiter. Der hat ganz andere Kosten. Der kann ganz anders kalkulieren. Also jeder Betrieb hat ja eine andere Kalkulationsgrundlage. Und jeder Betrieb muss für sich selber einfach die Entscheidung treffen, kann ich eine Reitstunde für 20 Euro anbieten, ja oder nein? Ist es dann noch wirtschaftlich, beziehungsweise verdiene ich damit genug? Und das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, wir wollen ja jetzt nicht als Stallbetreiber uns damit ein Haus auf den Malediven finanzieren. Oder den nächsten Segelflieger oder sonst irgendwas. Sondern wir wollen ja eigentlich nur adäquat davon leben. Nämlich so wie du und jeder andere auch, der einen ganz normalen Job hat und jeden Tag arbeiten geht. Nur, wenn du selbstständig bist, wisst ihr selber, selbstständig, hat man einfach keinen normalen Job. Klar, jetzt sagen natürlich einige, ja, was hast du dir selber ausgesucht? Natürlich habe ich mir das selber ausgesucht, aber ihr müsst ja auch mal die Umkehrseite sehen. Wenn es nicht so verrückte und bekloppte Leute gäbe wie mich, die sagen, ich mache mich selbstständig, trotz behördlicher Auflagen, trotz unglaublich vieler Steuern, BG, Versicherungen und so weiter und so weiter, dann könntet ihr zum Beispiel dieses wundervolle Hobby gar nicht ausüben. Und da muss, finde ich, einfach halt so ein ganz kleines Umdenken passieren. Vor allem halt auch, ihr habt das alle mitbekommen, wir hatten Corona. Ja, man kann froh sein, dass man nach Corona überhaupt noch seinen Betrieb hat. Wir haben in Deutschland ein Reitschulsterben von 30-40%. Und das ist nicht nur durch Corona, sondern auch wegen immer steigenderen Kosten. Nicht zuletzt die GOT, die Tierarztverordnung, das habt ihr alle mit Sicherheit selber mitbekommen, dass da ein riesengroßer Umschwung war und das ist jetzt auf einmal wirklich, also da braucht nur ein Pferd eine kleine Macke haben, da hast du früher vielleicht 80 Euro für bezahlt, da rufst du jetzt den Tierarzt an, da bist du bei 500. Jetzt mal überspitzt gesagt, aber das ist tatsächlich wirklich so. Die Kosten haben sich teilweise wirklich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Und das ist einfach ein riesengroßer Kostenfaktor. Stellt euch mal vor, mir fällt ein Pferd aus. Ich sag jetzt mal wirklich dumm, mit einem Sehnenschaden, mit einer Fesselträgergeschichte, mit irgendwas, ja, wo man wirklich sagt, scheiße, das Pferd muss jetzt mal wirklich 3 Monate aus dem Betrieb genommen werden, im blödesten Fall sogar 6 Monate. Dann ist ja nicht nur, dass das Pferd in dem Moment ausfällt, sondern es ist ja in dem Moment dann auch noch so, dass es ja zusätzliche Kosten verursacht. Das heißt, es kann in dem Fall ja erstmal keine Kosten einarbeiten. Dann wiederum ja relativ viel Kosten verursachen. Und du hast ja nun mal auch in den 6 Monaten, du musst das Pferd ja irgendwann ganz langsam wieder antrainieren. Das heißt, es verursacht nochmal wieder mehr Kosten, weil es dich selber nochmal wieder mehr Zeit kostet, bis es dann halt wieder voll im Betrieb einsetzbar ist. Und die anderen Pferde müssen in dieser Zeit dieses eine Pferd, was ausfällt, irgendwie mit erwirtschaften quasi. Und auch da müssen wir uns zum Beispiel an einige Auflagen halten, weil es gibt sowas wie das Tierschutzgesetz. Und da muss man halt auch immer so ein bisschen ein Auge drauf haben. Die Pferde dürfen halt auch immer nur Summe X am Tag laufen. Und das darf halt auch alles nicht außer Acht gelassen werden. Also das hat alles auch schon ein ziemlich hohes organisatorisches Talent, was das Ganze auch alleine schon mit sich bringt. Dann müssen wir immer so ein bisschen gucken, die Pferde sollen es ja auch einfach gut haben, wenn sie denn schon Lehrpferde sind. Ja, das kommt ja auch dazu. Also es ist ja nicht nur, dass ich jetzt sage, ich hole mir jetzt ein Lehrpferd, stelle das jetzt hier hin und gebe damit Unterricht, sondern ich möchte ja auch, dass das Pferd, wenn es dann keinen Unterricht macht, auch einfach Pferd sein darf. Und da habe ich damals, als ich gesagt habe, ich will irgendwann mal eigene Pferde haben und ich will mich selbstständig machen, auf jeden Fall für mich selber immer gesagt, diese reine Boxenhaltung wird es bei mir nicht geben. Einfach auch aus dem Grunde, weil ich einfach finde, ich vergleiche das immer mit uns. Ja, also stellt euch vor, du sitzt den ganzen Tag auf dem Klo eingesperrt. Ja, so prozentual von uns im Verhältnis zum Pferd ist das Klo eigentlich schon eine ganz gute Größenordnung, wenn man jetzt so eine reguläre Box von 3x4 Metern oder 4x4 Metern so ein bisschen vor Augen hat, finde ich, ist das ein ganz guter Vergleich. So, du lebst und wohnst im Prinzip die ganze Zeit auf der Toilette und dann kommt morgens einer, schiebt dir ein bisschen Heu rein. Wenn du Glück hast, reicht das für 3-4 Stunden. Wenn du Pech hast, hast du es nach einer Stunde aufgefressen, weil du so einen Heißhunger nach der langen Nacht hattest. Das heißt, du hast im Prinzip nach dieser Stunde fressen, oder vielleicht, wenn du Glück hast, 3 Stunden fressen, hast du erstmal wieder Fresspause. Stehst da dumm rum, stehst auf der Stelle, kackst und pinkelst, säufst zwischendurch, döst vielleicht ein bisschen weg. So, dann ist irgendwann Nachmittagszeit, dann kommt der Besitzer, der zieht dich raus, verlangt von dir dann, Höchstleistung zu erbringen. Aber wie sollst du das schaffen? Deine Muskeln sind hart, du hast den ganzen Tag gestanden, die letzten 23 Stunden auf der Stelle, hast dich vielleicht mal nach links oder nach rechts gedreht, aber ansonsten hast du nicht viel gemacht. So, dann hast du vielleicht Glück und der Besitzer geht mit dir Viertelstunde, 20 Minuten vorher Schritt und meint's gut und wärmt dich richtig schön auf. Aber wie viele Leute gibt es, die ziehen das Pferd raus, Sattel, Trense drauf, innerhalb von 5 Minuten durch die Halle schluffeln, wird angetrabt, angaloppiert und dann wird sich gewundert, warum das Pferd in dem Moment keine Leistung erbringt, schlecht drauf ist, vielleicht sogar gegen die Hand geht, gegen den Schenkel geht, rumbockt oder sonst irgendwas passiert. Ja? Dann wirst du nach einer mehr oder weniger zufriedenstellenden Einheit für dich und für den Besitzer wieder zurückgestellt in deine Box. Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dass du danach ein bisschen Kraftfutter bekommst. Danach kriegst du abends dann wieder deine Portion Heu. Vielleicht ist es abends ein bisschen mehr wie morgens, damit du schön durch die Nacht kommst. Aber auch das reicht vielleicht nicht für die ganze Nacht, sondern wieder nur statt für 3 Stunden für 5, 6. Ja, natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das ist leider Gottes in vielen Stellen immer noch Realität. Und warum ist das so? Weil die Stallbetreiber ja auch gucken müssen, dass sie, wenn sie einen Pensionspferdebetrieb haben, über die Runden kommen müssen und da ganz häufig an irgendwas gespart wird. Entweder an Heu oder an Einstreu oder an Personal. Und wenn du halt nicht genug Personal hast, kannst du halt auch die Pferde nicht adäquat versorgen. Und warum hast du vielleicht kein Personal? Eben weil du dich vielleicht auch nicht getraut hast, aus der Masse rauszustechen und mehr Geld für deinen Pensionsplatz zu nehmen wie alle anderen. Wenn wir mal bei den Reitstunden gerade einmal noch kurz bleiben, dann finde ich halt einfach immer dieser Vergleich ganz gut, wenn man sich mal überlegt, was kostet mittlerweile halt schon eine Einzelstunde im Tennis? Was kostet eine Einzelstunde bei der Musikschule? Was kostet es, wenn du den Handwerker ins Haus holst? Und das sind alles Beispiele, wo die Leute halt einfach auch gar nicht so wahnsinnig viele Kosten entgegenzusetzen haben. Ne? Also der Handwerker vielleicht noch, weil er ein Auto hat, aber Musikschule oder Tennis, gut, vielleicht Tennishalle, vielleicht die Musikschule noch ihre Räumlichkeiten, aber nicht mehr. Also das ist halt alles kalkulierbar. Im Reitsport ist nichts kalkulierbar, gar nichts. Natürlich hat man seine fixen Kosten, aber wenn Pferd XY ausfällt, fällt's aus. Oder wenn, auch wenn ich mal krank werde, das ist ja alleine auch. Ich meine, überlegt mal, wenn ihr krank seid, ihr ruft morgens beim Chef an, ah, ich gehe heute zum Arzt, ich lasse mich krank schreiben. Lasst euch eine Woche krank schreiben, bums, fertig aus. Ihr kriegt aber trotzdem euer Geld weiter. Wenn ich krank bin, verdiene ich nichts. Und das sind auch so viele Faktoren, die man ja durch den laufenden Betrieb im Vorfeld mit einkalkulieren muss und ja irgendwie auch auf die Reitstundenpreise umswitchen muss. Und genauso geht es ja den ganzen Stallbetreibern oder Trainern, die Leute angestellt haben, auch. Der Mindestlohn, Leute, gut und schön. Ja, ihr als Angestellter verdient immer mehr. Da hat die Regierung gesagt, ja, das ist super, wir gehen jetzt auf Mindestlohn, weil die Leute müssen ja adäquat entlohnt werden. Nur wie der Unternehmer das Geld wiederum im Umkehrschluss reinholt und dass der seine Kosten an die Kunden weitergeben muss, um die Mindestlöhne auch bezahlen zu können, das sehen viele nicht. Und genauso verhält es sich ja auch mit dem Arbeitgehen an sich, wenn man jetzt mal so ein ganz kleines bisschen weiterdenkt, ja, durch diese ganze Bürgergeldgeschichte sind ja viele mittlerweile auch schon so dreist und sagen, was soll ich arbeiten gehen, weil wenn ich nicht arbeiten gehe, verdiene ich ja fast genauso viel. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist halt einfach alles so, ihr müsst halt überlegen, was so ein Reitschulbetrieb oder ein Pensionspferdebetrieb für Kosten hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe halt nicht das große Glück, dass ich, wer weiß, wie viel Fläche habe, dass wir selber Heu und Stroh machen können. Das heißt, ich bin schon mal in der unglücklichen Lage, dass ich alles zukaufen muss. Und bin da auch tatsächlich wirklich einfach an die Preise gebunden. Wenn der Landwirt mir jetzt sagt, ich nehme jetzt 10 Euro mehr pro Ballen, dann muss ich die bezahlen, weil ich habe ja keine andere Wahl. Und diese Preiserhöhung, die muss ich im Zweifelsfall ja auch an die Kunden weitergeben. Denkt mal an das Stroh alleine dieses Jahr. Ja, es war jetzt ja letzten Winter wirklich lange, lange, lange richtig nass. Die Landwirte konnten alle nicht auf ihre Felder fahren und die passend einsehen und bestellen. Und oder als es dann endlich soweit war, konnten sie noch nicht auf die Felder drauf, um das Stroh dementsprechend zu ernten. Ja, und dadurch ist natürlich viel Stroh einfach auch wieder eingearbeitet worden, gar nicht abgemäht, gar nicht geerntet worden. Und das wiederum heißt, dass das Stroh dieses Jahr wirklich knapp wurde. Und das Stroh, was es gab, wird halt teurer. Muss man auch wieder an den Kunden weitergeben. Denkt mal an die Stromkosten alleine. Ja, ihr als Privatperson, ne, sagt schon, jammert vielleicht rum und sagt, oh, ich muss 50 Euro mehr bezahlen. Aber überlegt mal, was wir als Betrieb teilweise draufzahlen müssen oder nachzahlen mussten. Und das sind alles Faktoren, die wir in unseren Reitstundenpreis mit einrechnen müssen, weil wir letzten Endes damit Geld verdienen möchten. Wenn wir mal in die Richtung Pensionspferdehaltung gucken, hatte ich vorhin schon einmal ganz kurz angeschnitten, kommen wir jetzt mal zu. Die Pensionspferdehaltung, man sagt im Schnitt immer, bis 10 Pferde lohnt es sich. Von 10 bis 25 ist es unwirtschaftlich, darüber hinaus wird es wieder wirtschaftlicher. So eine grobe Größenordnung. So, und diesen Platz für 25 und mehr Pensionspferde muss man aber auch erstmal haben. Dann ist tatsächlich die Haltung hier in einem Laufstall teurer für mich in der Unterhaltung als Boxen. Jetzt werden vielleicht die einen oder anderen sagen, hö, warum denn das? Weil Boxen bauen, da musst du ja noch die ganzen Gebäude bauen und dann hast du ja hinterher auch einen Riesenkostenfaktor und das muss täglich eingestreut werden und täglich gefüttert werden und hast du nicht gesehen. Da könnte man wirklich dahingehen und meinen, ja, wenn ich die Pferde einfach zusammen auf so einen außerliegenden Paddock schmeiße, ist das kostengünstiger. Nein, ist es nicht, weil in so einer Gruppenlaufstallhaltung hast du viel öfter mal Probleme mit sogenannten Lackschäden. Heißt also, die Pferde können zwischendurch einfach mal Macken und Verletzungen haben. Das bedeutet ja wiederum im Umkehrschluss auch, dass man viel, viel mehr ein Auge drauf haben muss. Wie ist überhaupt die Herde zusammengestellt? Ist das harmonisch? Gibt es welche, die sich da wirklich gar nicht verstehen? Ja, muss man vielleicht gegebenenfalls sogar den sauren Apfel beißen und sagen, hey, dieses eine Pferd ist vielleicht nicht in dieser Herde Offenstall tauglich, du musst wieder ausziehen oder was auch immer. Ja, also man hat schon ein viel, viel größeres Auge einfach auf die Pferde. Dann das Verletzungsrisiko dadurch halt auch. Die rangeln, die toben, die spielen, ja. Wie oft kommt das vor, dass sie haben unglaublich viel Platz zum Wälzen, aber Pferde haben manchmal so ein ganz kleines Talent dafür, sich ganz nah am Zaun zu wälzen. Und dann bleiben sie immer schön mit ihrem Huf in der Litze hängen. Und dann wird natürlich die ganze Litze mitgerissen, ja. Zum 30. Mal ist schon wieder irgendein Isolator kaputt, ja. Und dann hat man aber zwischen den Reitstunden vielleicht auch gerade keine Zeit, den Isolator direkt wieder auszutauschen. Also schnuddelt man mal ganz schnell die Litze wieder zusammen, damit man überhaupt erstmal die Pferde in Schach behält. Ja, das ist schon mal schön, wenn das tagsüber passiert, wenn das nachts passiert, ist das nicht so geil. Es war tatsächlich dann auch schon mal so, dass ich nachts wach wurde und gedacht habe, oh, Pferde, die über eine Wiese galoppieren. Träumst du das gerade? Und dann dämmerte dir so ganz leicht, nein, das träumst du gerade nicht. Dann guckst du aus dem Fenster und siehst, wie die Pferde da über die Wiese galoppieren. Ja, dann bist du natürlich adrenalinmäßig ratzfatz wach. Also musst du dann mal ganz schnell alle Pferde wieder einsammeln und wieder in den Laufstall zurückpacken. Und wenn du dann natürlich siehst, dass dann irgendwo Zaun kaputt ist, dann musst du da nachts halt noch den Zaun reparieren. Ich bin dann halt immer heilfroh, dass unser Gelände komplett zusätzlich umzäunt ist. Und ich denke mir dann manchmal immer, boah, wie ist das denn bei anderen Betrieben? Ey, wenn da die Pferde irgendwas nachts kaputt reißen und dann die Pferde da irgendwie frei rumlaufen und dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, in welcher Gruppe die zusammenstehen, 6 oder 8 Pferde oder 10 oder 17 Pferde da irgendwie auf einmal stiften gehen. Und erstens mal stelle ich mir dann halt auch immer die Frage, kriegen die Betriebe das dann auch schnell genug mit? Weil es gibt ja auch genug Betriebe, die sind einfach so riesengroß und da sind die offenen Ställe auch einfach so weit weg, dass du das im ersten Moment ja wahrscheinlich auch gar nicht mitkriegen würdest. Und das ist halt hier auch einfach wirklich das Geile. Es ist zusätzlich alles eingezäunt. Ich habe alles komplett videoüberwacht. Das heißt, ich kann im Zweifelsfalle nachts, wenn ich mal was Komisches draußen höre, auch zack in die Kameras gucken. Ah ja, okay, ist alles in Ordnung. War vielleicht irgendwie nur ein doofes Geräusch. Schläfst du wieder ein, schläfst du wieder weiter. Das ist halt schon geil. Okay, zurück zum Thema. Es sind halt einfach auch ganz viele Kosten, zum Beispiel halt auch das Thema, dadurch, dass die hier halt zusammen im Offenstall stehen und relativ viel tagsüber sich einfach auch schon bewegen, haben die natürlich auch einen ganz anderen Grundumsatz. Grundumsatz heißt, die benötigen einfach schon auch grundsätzlich mehr Grundfutter, mehr Rauffutter. Und da ist es tatsächlich ja wirklich so, ich habe hier das System, dass die wirklich rund um die Uhr, also wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, komplett wirklich Heu fressen und fressen können und auch dürfen. Haben auch Stroh zur Verfügung, haben zur Not auch eine Totholzhecke und die kommen ja im Sommer auch auf die Weiden, aber die sind halt schon den ganzen Tag grundgesättigt. Dementsprechend verursachen sie ja schon auch mehr Futterkosten und dementsprechend aber auch mehr Mistkosten, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass man dann ja einfach auch ja, wahnsinnig viel Scheißeproduktion hat von den Pferden. Und wenn man dann natürlich nicht in dieser riesengroßen glücklichen Lage ist, dass man seinen Mist auf die eigenen Weiden verstreuen kann, sondern das Ganze auch wirklich abholen lassen muss, dann hat man halt schon im Monat relativ hohe Mistkosten. Und hier war es tatsächlich wirklich so, dass wir zum Schluss, also ich habe tatsächlich in der Zeit, wo wir so viele Einsteller hatten, habe ich tatsächlich fast, ja, ich würde sagen, fast das Doppelte von dem an Kosten gehabt, was ich ausgegeben habe an Heu und Stroh alleine schon nur, plus Mistentsorgung. Im Gegensatz dazu, was dann wiederum als Einstellergeld aber wieder reinkam. Und das ist dann halt immer so eine Größenordnung. Ja, im ersten Moment wird dir das so als Stallbetreiber gar nicht so bewusst. Man denkt dann immer so, wenn die dann aber alle nicht mehr bezahlen, dann fällt das Geld ja weg. Aber dass man im Umkehrschluss wirklich so unglaublich hohe Kosten hatte, das war mir so auch nicht bewusst. Das mag vielleicht alles in einem Betrieb, wenn man dann wirklich 30, 40, 50 Pferde on top hat, als Einsteller wieder eine andere Grundkalkulation sein. Aber da stelle ich mir dann halt auch immer die Frage, ist Masse halt wirklich immer gut? Also hier ist es halt wirklich so, ich sehe jedes Einstellerpferd auch wirklich wie mein eigenes Pferd an. Wenn ich abends nochmal mit den Hunden gehe und ich stelle fest, da liegt einer im Stall, der liegt da sonst nicht, der liegt irgendwie komisch, der zuckt komisch mit dem Auge oder sonst irgendwas. Ich habe immer ein richtig, richtig gutes Bauchgefühl und das hat sich immer bewahrheitet in den letzten Jahren. Dann bin ich halt schon immer so ein bisschen hellhörerisch und denke mir dann so, da guckst du gleich mal in einer halben Stunde nochmal nach und schaust mal, ob da wirklich alles okay ist. So, wenn dann nach einer halben Stunde alles okay ist, dann mache ich da auch nicht die Pferdescheu. Aber wenn ich dann halt so wirklich, wirklich das Bauchgefühl habe, hier läuft gerade irgendwas nicht richtig und hier läuft gerade irgendwas falsch, dann kann ich halt auch sofort den Besitzer kontaktieren. Oder beziehungsweise ist es auch so, dass ich hier von allen Besitzern auch wirklich freie Hand hätte und ich im Zweifelsfalle auch erst den Tierarzt anrufen könnte, weil die halt einfach wissen, wenn ich den Tierarzt anrufe, dann ist das wirklich akut. Also kleine Verletzungen, ne, auch da lasse ich immer mein Bauchgefühl entscheiden. Es gab auch schon mal genügend Koliken, ja, wo man wirklich auch, aber da muss man halt auch mal so den Blickwinkel sehen, warum entstehen Koliken. Ne? Also es ist ganz häufig tatsächlich wirklich so, die meisten Koliken entstehen nachts, aber auch nur, weil die Pferde meistens nachts halt nicht genug Raufutter haben, zumindest in den Boxen. Wenn hier dann wirklich mal eine Kolik war, was weiß ich, weil die doch sich richtig viel Stroh reingezogen haben, weil das richtig geil war. Oder weil die den Wechsel hatten von Heu auf Wiese. Das kann ja auch immer mal zu Fehlgärungen im Magen kommen, wo die dann auch mal aufgasen oder so, trotz Anweiden und so weiter. Dann lasse ich da auch immer mein Bauchgefühl entscheiden und das war bis jetzt immer goldrichtig und genau so handhabe ich es halt bei den Einstellern auch, aber bin ich tatsächlich dann auch schon mal eher noch auf Nummer sicher, dass ich dann auch wirklich dem Besitzer sage, ich würde es so und so machen. Letzten Endes ist es deine Entscheidung, ne? Wenn derjenige dann auch sagt, ja, ich warte lieber ab und ich vertraue da deinem Gefühl, dann wartet der auch ab. Ansonsten bin ich da halt wirklich immer, ich sehe jedes Pferd wirklich als mein Pferd und bin da wirklich sehr gewissenhaft hinter. Und dann stelle ich mir halt im Umkehrschluss immer die Frage, wie ist das in Betrieben, wenn du 60, 70, 100 Pensionspferde hast? Ich wage zu bezweifeln, ich möchte niemandem auf den Schlips treten, aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Stallbetreiber wirklich jeden Abend um 10:30 durch die komplette Anlage gehen, bei über 100 Pferden oder bei 70 Pferden und da wirklich ganz genau 1, 2, 3 Minuten an der Box stehen bleiben und gucken, ob mit diesem Pferd wirklich alles in Ordnung ist. Hier im Laufstall hast du es halt einfach einfacher in dem Sinne, dass man sich halt wirklich die Herde geschlossen anguckt und meistens ist es so, wenn halt, ne, man kennt seine Pappenheimer, man weiß, die stehen zusammen, die sind am Fressen und wenn ein Pferd sich schon irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit irgendwie absondert, dann pennt das irgendwann, dann geht das weg, dann ist das okay. Aber man weiß halt einfach so den Daily Turn und wenn man dann halt irgendwie das Bauchgefühl einem sagt, so hier stimmt irgendwas nicht, dann kann man halt schon agieren. Und das kannst du aber einfach auch nur, wenn du eine gewisse Anzahl an Pferden hast. Wenn du zu viele Pferde hast, kannst du das einfach nicht. Und wenn wir mal bei den Kosten vom Pensionsplatz bleiben, dann, das ist ja auch immer wieder kontrovers in der Diskussion. Also es ist einfach so, wenn ihr euch mal überlegt, gehen wir mal von 360 Euro im Monat aus, was man für so einen Stallplatz bezahlt. Jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, ja, das ist aber ja schon echt Obergrenze. Einige werden sagen, oh, das ist nichts. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Region wir uns in Deutschland befinden. Also unten Richtung Bayern im Süden, da werden wir mit Sicherheit auch an die 1000 Euro liegen pro Box. Während man oben an der See vielleicht irgendwie so bei 500, 600 Euro liegt, während man dann aber vielleicht eher mehr so in den östlichen Bereich guckt, wird man vielleicht auch nur bei 250 Euro liegen. Ja, also es kommt halt immer so ein bisschen auch drauf an, wo, in welcher Region sind wir gerade und was bietet natürlich der Stallbesitzer auch an. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und wirklich alle Kosten umgelegt werden auf den Stallplatz und wir das pro Tag rechnen, bei 360 Euro, wenn du die Umsatzsteuer runterrechnest, wir rechnen jetzt mal mit nicht mit 19, sondern mit 20%, dann sind das immerhin knapp 72 Euro, die wir runterrechnen müssen. Sagen wir mal, es bleiben 290 Euro. Von 290 Euro durch 30 Tage befinden wir uns bei unter 10 Euro pro Tag, wofür dieses Pferd in dem Stall untergebracht ist. Und wenn wir jetzt aber mal die Kehrseite sehen, für unter 10 Euro pro Tag würdest du morgens nicht aufstehen und arbeiten gehen. Aber von den Stallbetreibern wird es ganz häufig verlangt. Und da ist aber, glaube ich, auch der Punkt, und ich glaube, dass das so ist, dass auch da viele Stallbetreiber sich einfach nicht trauen, mehr zu nehmen, weil sie Angst haben, dass die Leute dann weggehen könnten und weil denen dann Einnahmen fehlen. Aber der Umkehrschluss ist ja, wenn du wieder weniger Pferde hättest, würdest du ja auch wieder weniger Kosten haben und hättest für die Pferde, die dann bleiben, ein viel besseres Management und hättest auch viel mehr Zeit für jedes einzelne Pferd. Und die ganzen Kosten, ne, von Heu, Stroh, Strom, Gas, Wasser, Versicherung, Berufsgenossenschaft, Steuern und so weiter und so weiter. Also da kommt ja unglaublich viel dazu, wenn man nicht im landwirtschaftlichen Bereich ist, sogar auch Gewerbesteuer, was ja auch nicht wenig ist. Gerade bei uns wurde das jetzt auch nochmal richtig erhöht. Das ist einfach ein riesengroßen Kostenfaktor und das muss man einfach draufschlagen. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, dass wir immer mehr an den Tierschutz denken, immer wieder ans Tierwohl denken, wenn wir da hingehen und sagen, wir vor ein paar Jahren, als ich meinen Meister gemacht habe, da waren sich die Dozenten alle einig und haben gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann ist in 50 Jahren das Reiten verboten. Und das stimmt auch. Aber warum ist das so? Weil halt immer mehr Schmuh betrieben wird. Weil die Pferde nicht als Partner gesehen werden, weil sie ausgenutzt werden, weil ja im Prinzip einfach Geld verdient werden muss. Aber zu welchem Preis? Das ist es halt einfach, ne? Also man kann es den Schulpferden auch einfach gut machen oder gut gehen lassen, wenn man sich traut, einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Und da muss halt einfach auch ein Umdenken einfach passieren, auch bei den Reitschülern, dass die halt einfach ein Verständnis dafür bekommen, so ein Pferd kann nicht ein schönes Leben haben, einen angepassten Sattel haben oder sogar wie bei mir zwei angepasste Sättel haben, eine tolle Trense, eigenes Putzzeug, eigenes Sattelzeug und hast du nicht gesehen, für 20 Euro die Reitstunde. Und ich persönlich muss auch ehrlich sagen, nach meiner Systemumstellung hier mit dem Konzept, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen, wenn 4, geschweige denn 10 Reiter irgendwo in Gruppen unterrichtet werden. Ich finde einfach, sowas kann nicht mehr pferdegerecht sein. Sowas ist nicht reitschülergerecht, finde ich auch. Ja, natürlich, nicht jeder hat einen Leistungsgedanken dahinter. Und gerade die Kinder, die sind ja froh, wenn sie auch einfach nur mal irgendwie so ein bisschen auf dem Pony reiten können. Aber ich finde, auch da muss halt schon ein Umdenken erfolgen. Und die Kinder, die müssen halt einfach auch viel, viel mehr lernen, dass wir mit einem Lebewesen zu tun haben, was halt auch mal einen schlechten Tag hat, wo man, was sagt man immer so schön, wenn dein Pferd dir nicht antwortet, dann hast du entweder die falsche Frage gestellt oder die Frage falsch gestellt. Und das sind dann immer so Punkte, das muss den Kindern halt dann aber auch schon vermittelt werden. Und ich bin mittlerweile, dass ich ganz klar sage, ich unterrichte tatsächlich lieber Erwachsene. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wann das passiert ist, weil ich habe früher ja auch ganz viel Kinderreitunterricht gemacht, aber ich komme mittlerweile halt einfach auch mit Erwachsenen viel besser klar. Ich glaube, das liegt aber einfach auch daran, weil ich ganz gerne ganz, ganz viel Hintergrundwissen vermittle und ich den Leuten wirklich sage, die Basic, die Basis, die muss immer stimmen. Und das ist bei Kindern so unglaublich schwer zu vermitteln einfach schon. Und es gibt super gute Kollegen auch hier im Umkreis, die das richtig, richtig gut machen und ich verweise die Leute mittlerweile auch schon immer dahin. Aber auch da höre ich zwischendurch immer wieder eine Kollegin, mit der bin ich ziemlich gut im Austausch, die sagt immer wieder, ich weiß gar nicht, wofür ich das alles noch mache. Und das sind halt immer so Punkte, eigentlich wissen wir ziemlich genau, wofür wir das machen, nämlich weil wir eine Leidenschaft haben, weil wir unser Hobby zum Beruf, zur Berufung gemacht haben, aber das leidet halt ganz häufig darunter, weil man sich einfach nicht traut, wirklich einen adäquaten Preis dafür zu verlangen, dafür, dass wir vielleicht aber auch ja, bei Wind und Wetter draußen sind und dass wir unbezahlten Urlaub haben, dass wir unbezahlt krank sind. Und das sind alles so Kosten oder so Themen. Ja, am Ende der Folge könnte man jetzt sagen, ja, warum ist sie denn dann selbstständig, ne? Kann ich euch selber auch gar nicht genau sagen, was mich immer wieder daran hält, außer die Leidenschaft. Aber man muss halt schon so einen kleinen Hang haben, sich ja, so ein bisschen im Selbstzerstörungsmodus zu befinden, um das weiterhin zu betreiben. Aber wenn ich dann halt immer wieder so dieses wunderbare Feedback von meinen Kunden wieder bekomme, seit vor allem jetzt auch seit der Konzeptumstellung, ne? Oder Leute wirklich 3 Stunden Autofahrt in Kauf nehmen, um bei mir eine 90 Minuten Reitstunde zu machen, dann ist das einfach Balsam für die Seele und dann weiß man halt einfach wieder, wofür man das macht und dass man es halt auch total gerne macht. Und man macht es ja letzten Endes auch wirklich zum Wohle der Pferde. Und ich muss tatsächlich auch wirklich sagen, seit meiner Konzeptumstellung, meine Pferde sind alle noch mal so viel feiner, so viel besser geworden. Und das ist auch das, was mir meine Kunden immer wieder zurückgeben, dass die halt einfach sagen, boah, auf so feinen Schulpferden sind wir noch nie oder bin ich noch nie geritten. Und dann sage ich auch immer, ja, weil das keine Schulpferde sind, sondern weil das Lehrpferde sind. Und die einfach hier aber auch den Luxus genießen, eben weil ich aber auch 1:1 Unterricht mache und fast nur ausschließlich Einzelstunden und weil ich auch einfach dafür dementsprechend einen gewissen Obolus verlange, habe ich aber halt einfach auch die Zeit, die Pferde regelmäßig Korrektur zu reiten, Korrektur zu longieren. Und ich glaube halt einfach auch, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es halt auch heraus. Und mit dieser Art und Weise, wie ich mit meinen Pferden umgehe und wie ich sie behandle, das geben die mir dann halt aber auch im Unterricht wieder zurück. Dementsprechend, ja, wenn ich vernünftig mit den Pferden umgehe, sind die auch bereit, dafür im Gegenzug für mich eine Reitstunde zu absolvieren und den Reitschüler dafür glücklich zu machen. Und ich glaube halt einfach, dass in den Reitschulen, wo so wahnsinnig viel auf Masse abgefertigt wird, die da nicht ganz so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Pferde nicht als Partner sehen oder nicht als, aber ich glaube, da sind die Pferde auch eher Mittel zum Zweck. Also ich will jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwelche Betriebe an Pranger stellen oder so, aber ich will einfach mal, dass ihr mal so ein ganz kleines bisschen darüber nachdenkt und einfach mal eine andere Denkweise seht als halt dieses klassische Abteilungsreiten von früher. Und ich glaube halt einfach, dass das auch die Zukunft sein wird, dass es immer mehr wegkommt von diesen Massenabfertigungen, dass es auch immer mehr dahin kommen wird, dass solche Konzepte, wie ich hier fahre, wirklich die werden, die sich auf lange Sicht durchboxen werden, weil es halt einfach auch pferdegerechter, tierschutzgerechter mehr zum Thema Tierwohl ist, sei es haltungstechnisch als auch durch diese minimals kleinen Gruppen, beziehungsweise wirklich 1:1, also das höchste der Gefühle, was wir hier machen, sind 3er-Gruppen im Springunterricht. Das finde ich noch adäquat, weil dann können immer 2 durchschnauben, während der eine gerade irgendeine Aufgabe macht. Aber alles andere finde ich halt einfach nicht mehr gerecht, wenn man an das Thema oder Konzept Reitschule denkt. Und da, ja, gebe ich euch einfach mit auf den Weg. Überlegt euch einfach, was ihr möchtet, wofür ihr euer Geld ausgibt. Natürlich weiß ich auch, dass 75, 85, 90 oder 120 Euro oder was auch immer nicht wenig Geld ist für eine Reitstunde. Aber ja, überlegt euch wie viel Geld gibt man sonst für unnützen Kram aus? Und dann kann man das lieber in ein Hobby stecken, wo man wirklich total hinter ist und wo man sagt, ja, da habe ich Bock drauf, da geht es den Pferden gut, da ist der Trainer super, da fühle ich mich einfach auch pudelwohl. Und dann überdenkt einfach mal so ein ganz kleines bisschen, eine Reitstunde für 20 Euro kann einfach nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Und das ist auch der Grund, warum leider Gottes die Schulbetriebe immer noch so, ja, ein Damoklesschwert über sich haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge mal so einen ganz kleinen Überblick darüber geben, was das überhaupt alles so kostet. Und ja, wie schon gesagt, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber eigentlich muss man es machen, damit man einfach mal so einen ganz kleinen Einblick darüber bekommt, was es halt einfach heißt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, mir den abonniert, mir einen Kommentar da lasst, vielleicht auch über meinen Instagram-Account, mir mal irgendwie eine Nachricht zukommen lasst, wie ihr die Folge findet. Hier auf dem Hof kriege ich ganz viel Feedback zurück, das freut mich immer wahnsinnig. Manchmal bin ich selber erstaunt darüber, wenn jemand ankommt und sagt, ja, darüber hast du erzählt. Und ich denke mir dann immer so, ach ja, du hast ja jetzt einen Podcast. Das ist bei mir auch noch nicht ganz angekommen, aber ich freue mich immer, wenn ich Feedback bekomme und das wirklich ehrliches Feedback ist. Und ja, abonniert, liked, teilt, bewertet, macht, was ihr wollt. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bei was auch immer ihr gerade macht.